lese für die heutige Verkündigung, möchte ich noch kurz was bekannt geben. Und zwar, wir werden nächsten Sonntag für die Teenies, das heißt die 12, 13 bis 19-Jährigen, also die kommen, die zu denen wir Kontakt haben, möchten wir nächsten Sonntag ein Programm bieten. So, ihr dürft die gerne einladen. Jürgen wird für sie ein Programm machen. Das nur nebenbei. Ich werde aber nochmal das in die WhatsApp-Gruppe setzen. Gut, dann lasst uns das Wort Gottes miteinander betrachten. Und zwar aus Matthäus 24. Vielleicht könnt ihr nochmal dazu aufstehen. Und dann schauen wir. Und wer nicht kann, darf natürlich auch sitzen bleiben. Aber ich lese aus Matthäus 24 die Verse 36 bis 44. Da geht es um die Endzeitrede Jesu. Da heißt es von 36 an, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern mein Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, an da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten. Bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb komme, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen würde. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Lass uns nochmal beten. Herr Jesus, danke auch für deine Worte, die wir überliefert bekommen haben. Danke für heilsame Worte und für gute Worte. Und Herr, wir bitten dich durch deinen Heiligen Geist, dass du uns hineinführst in alle Wahrheit, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du es uns klar machst, Herr, was das für uns persönlich bedeuten kann. So bitten wir dich um deinen Segen, Herr Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft dann wieder Platz nehmen. Ja, bevor ich zum Text selber komme, habe ich noch auf dem Herzen euch noch kurz etwas zum Wort Gottes zu sagen, um uns da einfach auch weiterzuhelfen. Es ist so, dass ihr wahrscheinlich alle Andachtsbücher habt und Andachtsgedanken lest oder Joyce Meyer lest oder irgend solche erbaulichen Andachtsgedanken sucht. Und wenn wir in unserem Andachtsleben aber mehr als nur geschriebene Andachten lesen wollen, wenn wir etwas tiefer in das Wort Gottes eindringen wollen, dann müssen wir einfach mal einige trockene Fakten auch über Dinge des Reiches Gottes und des Wortes Gottes lernen. Danach kann der Heilige Geist uns auch die Glaubensaugen öffnen und uns tiefere Zusammenhänge enthüllen. Das heißt, wir sind ja versucht, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass wenn wir einen Text aus dem Wort Gottes lesen, dann lesen wir und suchen nach was, was uns erbaut. Das ist grundsätzlich richtig, aber manchmal sollten wir auch uns die Mühe machen, mal ein Bibellexikon zur Hand zu nehmen, vielleicht mal ein paar unklare Dinge nachzuschlagen. Und so vertiefen wir uns auch im Wort Gottes. Es ist einfach ein bisschen wenig, wenn wir nur sonntags die Predigt hören. Und ich denke, es tut uns gut, wenn wir uns auch da vertiefen im Wort Gottes. Und ich glaube, das kann uns nicht schaden, wenn wir da auch ein bisschen tiefer gehen. Es gibt natürlich heute enorm viele Möglichkeiten mit Internet, Online, ERF und Bibel-TV und so weiter. Da kann man natürlich auch sich vertiefen. Gut, das nur so ein kleiner Vorspann. Jetzt aber zurück zu unserem Text. In diesem Matthäus 24 und 25 ist sozusagen dieser Endzeitredenblock Jesu. Da geht es um die Endzeit. Da geht es auch um Zeichen der Endzeit, um Warnungen. Und es geht um eine Aufforderung an die vor der Trübsal lebenden Gläubigen, geistlich auf den unerwarteten Augenblick der Wiederkunft Jesu sich vorzubereiten oder vorbereitet zu sein. Das heißt, es geht darum, dass Jesus die treuen Nachfolger, seine treuen Nachfolger aus der Welt holen wird. Wiederkunft Jesu, zweites Kommen Jesu. Davon spricht das Wort Gottes. Und zwar, die gute Nachricht ist, Jesus wird, vom Wort Gottes her erkennen wir das, vor der großen Trübsal wiederkommen. In den Wolken und wird nach 1. Thessalonicher 4 die schon entschlafenen Gläubigen aufwecken und die noch Lebenden und mit beiden zusammen in die Herrlichkeit gehen. Und wenn dann die Gemeinde weg ist, dann wird der Antichrist zum Zuge kommen und die Weltherrschaft an sich reißen. Aber die Brautgemeinde wird in der Herrlichkeit sein und das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. So verstehen wir die zeitlichen Abläufe. So, das sind die Ereignisse, die heilsgeschichtlich vor uns liegen, wenn wir nach vorne schauen. Nun ist es so, hier heißt es, von jenem Tag aber, nämlich diesem Tag der Wiederkunft Jesu, von jenem Tag und jener Stunde, so nennt die Bibel dieses Ereignis, ein Tag und eine Stunde, weiß niemand. Also wir wissen das nicht, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern mein Vater allein. Gott weiß es allein. Jesus warnt auch vor allen Berechnungen. Es gibt auch Leute, die versucht haben, diese Wiederkunft Jesu zu berechnen. Ich habe selber schon Leute getroffen, die irgendwelche Predigten gehört haben im Internet. Es gibt natürlich viel Angebote von vielen Leuten, viele gute Leute, viele unbekannte Leute. Es kann sein, wir erreichen da gute Botschaft, es kann aber auch sein, wir kriegen da eventuell eine Botschaft serviert, die bedenklich ist. Und die Leute, die ich getroffen habe, die haben sich da einen bestimmten Verkündiger rausgesucht, der auch verkündigt hat, dass er erklären kann, wann Jesus wiederkommt und das berechnen kann. Und die Berechnung war, ich habe die Leute 2017 kennengelernt, im Sommer, und die haben mir gesagt, schau mal, so und so und so und so, und der hat das alles gepredigt, am 24. September 2017 wird Jesus wiederkommen. Und da wir ja noch alle da sind, wisst ihr ja, wie sinnvoll das war, diesem Verkündiger zuzuhören. Es gab auch schon in den 1800er, also ein Mann namens Bengel, der die Wiederkunft Jesu auf 1836 berechnet hat. Also auch falsch, auch daneben. So, Jesus sagt, wir sollen das bleiben lassen mit der Berechnung, weil niemand weiß es. Und das ist die Herausforderung. Niemand weiß Tag noch Stunde. Nun, Jesus vergleicht die Situation mit den Tagen Noahs. Die Tage Noahs, was waren das für Tage? Nun, er sagt, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wie die Tage Noahs, so die Ankunft. Also ein Ereignis aus der Vergangenheit wird neben das Ereignis, das noch zukünftig sein wird, nebeneinander gestellt. Und in den Tagen Noahs war es so, diejenigen, die sich auch, das heißt, die Tage Noahs waren ja auch Gerichtstage. Ja, Gott hat ja, man könnte jetzt viel über diese Tage Noahs sagen, die Sünden, die in dieser Zeit stattgefunden haben. Da müsste man in 1. Mose Kapitel 6 reingehen. Und was hat diese Generation Noahs alles falsch gemacht? Warum hat Gott beschlossen, dass er die Menschheit damals vernichten will? Das hat ja seinen Grund gehabt. Diese Tage Noahs stehen eigentlich auch für kommende Gerichtstage. Und eigentlich bedeutet die Wiederkunft Jesu, die steht für zwei Dinge. Einerseits für die Errettung und Erlösung der Gläubigen, indem er sie wegnimmt in den Himmel. Und andererseits steht es aber auch für Gericht, nämlich die sieben Trübsalsjahre, die Gerichtsjahre sein werden. Und in dem Fall, in diesem Aspekt der Gerichtsjahre, sind die Jahre Noahs oder die Zeit Noahs vergleichbar mit der Zeit der kommenden Trübsal. So, diejenigen, die sich auch in dieser schrecklichen Trübsal und in dieser Trübsalszeit, lässt auch die Offenbarung erkennen, dass es da noch Menschen oder Gläubige oder Menschen geben wird, da wird auch noch das Evangelium verkündet, das Evangelium vom Reich. Nicht das Evangelium der Gnade, das wir hören, sondern das Evangelium vom Reich wird verkündigt und es werden auch dort, so deutet die Offenbarung an, noch Menschen gerettet werden können, allerdings unter ganz großen Schwierigkeiten. So, also die sich da nicht öffnen diesem Evangelium vom Reich, die werden verglichen mit den Opfern der Sintflut. Ja, Noah hat ja die Arche gebaut. Ich habe die Stelle ist in 2. Petrus 2, Vers 5. Da heißt es: Gott, er hat auch die ehemalige Welt nicht verschont, nur 8 Personen hat er bewahrt, als er die große Flut über jene gottlose Welt hereinbrechen ließ. Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit und 7 andere mit ihm. Das hat Petrus geschrieben und der Hebräerbriefschreiber schreibt über diese Situation mit Noah in Hebräer 11, wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen einen Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst. Nochmals, Noah nahm die göttliche Warnung ernst. Also er hat auch die Anweisung Gottes ernst genommen und hat angefangen, diese Arche zu bauen. Obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Das ist wie auch heute. Es gibt ja viele Leute, die vor allen möglichen Dingen warnen. Und wenn da dann nichts passiert, dann fühlen wir uns ja auch bestätigt, ja, die haben alle nicht recht gehabt und, wird sowieso alles beim Alten bleiben. So sagt es schon 2. Petrus 3. Die Leute werden so sagen, ja, es bleibt sowieso alles beim Alten. Und sie werden in ihrem alten Trott ihr Leben weiterleben. Aber Noah war bereit, die Warnungen ernst zu nehmen, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nicht zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt, schreibt Hebräer 11. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Also er wurde gerecht, also er wurde in der richtigen Stellung vor Gott erfunden und der Grundlage dieser richtigen Stellung ist der Glaube. Soweit zu diesem Tagen des Noahs. In Vers 38 heißt es, oder werden diese Tage Noahs beschrieben, denn wie sie, die Menschen, in den Tagen vor der Flut waren, Doppelpunkt, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten sich, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. In anderen Worten, essen und trinken, heiraten und sich verheiraten, ist an sich nichts Böses, ja. Das sind Dinge, die wir müssen ja unsere Nahrung aufnehmen. Und Gott hat es so in uns hineingelegt, dass wir uns auch binden wollen, dass wir gerne in einer Ehebeziehung leben, dass wir Nachkommen bekommen und so weiter. So, das sind eigentlich ganz normale Dinge, die zum Menschsein dazugehören. Was aber vermutlich das Wort Gottes hier ausdrücken will, ist Folgendes. Wir finden zur Zeit Noahs Menschen, die nur mit irdischen Dingen befasst sind. Also die haben sich nur um das Essen und das Trinken gekümmert und um eben ihre persönlichen, privaten Dinge, heiraten und sie verheiraten. Punkt. Und die Frage ist, wo bleibt Gott bei diesen Menschen? In Römer 1 heißt es, weil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihm nicht gedankt. Darum hat Gott sie dahingegeben. Und dieses Wort gilt für alle Menschheiten, alle Menschen aller Zeiten. Weil sie, Gott setzt voraus, dass man an der Schöpfung erkennen kann, dass ein Gott da sein muss, existieren muss. Und diese Erkenntnis, diese allgemeine Gotteserkenntnis, reicht, um zu dem Schluss zu kommen, dass dieser Gott auch angebetet werden muss. Und wer das nicht tut, der versündigt sich gegen Gott. Und so war das zur Zeit Noahs. Sie haben sich nur ums Essen und Trinken gekümmert. Sie haben sich nur um das Heiraten gekümmert. Wir sollten uns rechtzeitig mit den Dingen auch der Ewigkeit befassen, mit dem Jenseits. Und genau ähnliche Probleme sind auch heute. Wie zur Zeit Noahs, so ähnlich auch heute. Wir befassen uns mit allen möglichen Dingen dieser Welt. Sie aßen, sie tranken, das Leben ging seinen gewohnten Gang. Die Menschen sind ganz normal ihrem Leben nachgegangen. Und sie haben sich nicht um das angedrohte, bevorstehende Gericht gekümmert. Sie waren ahnungslos. Sie haben vielleicht Noah verspottet. Ist der noch ganz klar im Kopf, der baut auf dem Land ein Schiff, ein Riesenschiff. Das baut man doch am Meer. Es gibt manche schwierigen Gedanken, die Gott uns zumutet. Und es geht darum, dass wir uns auch darum kümmern, Gott verstehen zu lernen. Durch den Sündenfall sind wir auch in diesem Gottesverständnis tangiert und beeinträchtigt, ja. Unser ganzes Sein ist betroffen von diesem Sündenfall. So der Volksmund sagt, wie gesagt, sie aßen, tranken, heiraten, ließen sich heiraten, bis die Sintflut kam und alle wegraffte. Sind alle ertrunken. Bis auf Noah und seine weiteren sieben. Und ich erkenne da eine gewisse Gefahr. Auch bei uns. Der Volksmund sagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und die Frage ist, sind wir Gläubige da frei davon oder haben wir nicht auch unsere Gewohnheiten? Wisst ihr, montags geht man zum Hausarzt und dienstags kümmert man sich um den Einkauf und freitags bei den Schwaben den Hausputz, das Wochenendputz, also meine Nachbarin macht es zumindest so. Das sehe ich immer dann, da steht die Haustür offen, der Putzeimer im Flur. Und wir haben so unsere Routine. Am Donnerstag geht man zum Seniorenkreis und hilft da. Und das ist so die Routine. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben unsere Termine, Terminkalender. Ist ja nichts Falsches, Terminkalender zu haben. Wir kümmern uns um unsere familiären und verwandtschaftlichen Angelegenheiten und Verpflichtungen. Es ist nicht verkehrt, zum Geburtstag zu gehen. Wir haben unsere tägliche Routine. Auch das ist nicht so problematisch. Die Frage ist, hat Gott noch Platz auf unserem Terminkalender? Wofür räumen wir Gott Zeit ein? Darf der Heilige Geist, sofern wir darauf hören oder ein Ohr für das Wirken des Geistes haben, dürfte er unsere Routine, unsere tägliche und wöchentliche, mal über den Haufen werfen oder mal ändern? Oder geht es gar nicht? Moment mal, jetzt ist Geburtstag. Ja, ist ja gut. Aber darf Gott diese Routine mal unterbrechen oder geht es gar nicht? Das ist die Frage. Die Menschen zur Zeit Noahs, die der Verkündigung Noahs nicht glaubten, sondern unabhängig von Gottes Warnung ihr egozentrisches Leben nachgingen, wurden vom Eintreffen der Flut unvorbereitet getroffen. Unvorbereitet getroffen und vernichtet. Und diese Zeit wird verglichen mit unserer Zeit. Und wenn Jesus es tut, hat es einen Grund dafür. So, es gibt also einen Aufruf an die Jünger. Jesus will mit dieser Endzeitrede die Jünger aufrufen zur Wachsamkeit, zur Sensibilität auch gegenüber den Führungen des Heiligen Geistes. Wachsamkeit als Vorbereitungsmaßnahme für dieses unerwartete Ereignis der Wiederkunft. Nun, wie wir schon gehört haben, auch in vergangenen Predigten, wird diese zweite Wiederkunft Jesu in zwei Phasen verlaufen. Und wir verstehen die ganzen Bibelverse über die Wiederkunft Jesu nur, wenn wir sie einteilen in manche betreffen die erste Phase oder den ersten Teil der Wiederkunft und die anderen betreffen die zweite Phase der Wiederkunft. Ich lese mal aus 1. Thessalonicher 4,16, dort wird nämlich der erste Teil der Wiederkunft, nämlich die Entrückung, beschrieben. Dort heißt es in 4,16, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die noch übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. In die Luft. Also Jesus kommt in den Wolken und bleibt aber in der Luft in den Wolken. Und die Toten werden auferstehen und die Lebenden zusammen mit den Toten werden zu Jesus in die Luft entrückt werden und verschwinden dann im Jenseits. Dann, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, schreibt Paulus. Und wenn ich jetzt auf die Matthäus 24 Stelle zu sprechen komme, dann beschreibt Jesus dieses Ereignis dieses plötzlichen Kommens folgendermaßen. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird angenommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen. Eine wird genommen und eine gelassen. Eigentlich geht es hier wieder um alltägliche Dinge. So, das Leben geht selbstverständlich weiter. Das Leben muss weitergehen. Ja? Wir werden uns weiterhin um alltägliche Dinge kümmern. Damals war es eine Agrargesellschaft. Da ging es um Feldarbeit, da ging es um manuelles Mahlen des Mehls und es war tägliche Arbeit, da gab es keine Getreidemühlen, wie wir sie haben, keine Windmühlen, keine Art von großen Mühlen, sondern die hatten zwei Steine, die rund waren, die aneinander gerieben wurden. So haben die Frauen Mehl bereitet für das Brotbacken. Das heißt, es geht um alltägliche Dinge. Der Punkt ist nicht, die alltäglichen Dinge sind nicht das Problem. Aber der Punkt ist, es werden Menschen mit von zweierlei Kategorien werden diese alltäglichen Dinge tun. Es werden Menschen diese alltäglichen Dinge tun, die an Gott glauben, die mit Gott eine Beziehung haben und welche, die eben keine haben. Und die, die wiedergeboren sind, die werden genommen, eigentlich weggenommen. Eigentlich bedeutet das, sie werden entrückt werden. Die einen werden entrückt werden, die anderen werden zurückgelassen werden. So, die Gläubigen der neutestamentlichen Gemeinde und die Entrückung. Da heißt es, sie kennen den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Das heißt, die erste Phase der Wiederkunft, nämlich die Entrückung, nicht. Niemand kennt sie. Und das ist der große Unterschied. Die zweite Phase ist wieder die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit, wie die Bibel das sagt, und zwar am Ende der sieben Trübsalsjahre. So die Wiederkunft Jesu in zwei Phasen bedeutet, die erste Phase ist vor der Trübsal und heißt Entrückung. Und die zweite Phase ist die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit mit allen Heiligen nach der Trübsal oder am Ende der Trübsal, um die Schlacht von Harmagedon zu schlagen, Satan zu besiegen, ihn zu binden, ihn in den Abgrund zu werfen und zuzuschließen. Und dann beginnt das tausendjährige Reich. So, das sind dramatische Ereignisse, die innerhalb von kürzester Zeit ablaufen. 7 Jahre Trübsalzeit zwischendrin. Für die Entrückung, wie gesagt, gibt es keinerlei klare Christus kommt den Sein in der Luft entgegen bei der Entrückung. Die Entrückung, es geht um die Entrückung aller Christen. Dann Christen werden ins Vaterhaus geholt, Johannes 14, 3. Es gibt kein Gericht bei der Entrückung. Die Gemeinde wird bei der Entrückung in den Himmel geholt. Entrückung ist unmittelbar, direkt bevorstehend. Sie könnte jeden Augenblick passieren. Es gibt keine Vorzeichen für die Entrückung. Aber für das Wiederkommen Jesu in Macht und Herrlichkeit gibt es ganz viele Vorzeichen. Das heißt, wenn die Trübsalsjahre beginnen, eigentlich beschreibt Offenbarung 6 bis 18 diese 7 Jahre Trübsalszeit. Ganz im Detail. Da gibt es die Siegelgerichte, die Posaunengerichte und die Zornesschalengerichte. Und diese Dinge, diese Gerichtsereignisse, Naturkatastrophen, das erinnert mich an unsere Grünen, die Sonne wird verfinstert sein, der Mond gibt seinen Schein nicht, es werden Erdbeben sein, es werden ein Drittel der Tiere im Meer werden umkommen, also von wegen hier die Welt retten. Mit grüner Politik, das nur nebenbei. Was Gott beschlossen hat, wird passieren. Natürlich dürfen wir die Schöpfung nicht mutwillig zerstören. Das nur nebenbei. So, aber diese Zeichen in der Offenbarung über die 7 Jahre Trübsalszeit, da gibt es ganz viele Zeichen. Und die sind ja festgeschrieben. Und diejenigen, die in der Trübsalszeit, während der Antichrist herrscht, zum Glauben kommen, die können sich an diesen Zeichen orientieren, wie lange es noch geht, bis er kommt. Zum Schluss wird ja die Schlacht von Harmagedon sein, also im Tal Megiddo. Und dann wird Jesus kommen, wird mit dem Hauch seines Mundes den Antichristen beseitigen. Und dann gibt es eine Herrschaft der Gerechtigkeit und ein Jahrtausend des Friedens. Einer in unserer politischen Geschichte wollte auch das tausendjährige Reich schon eröffnen und ist gescheitert. Und nach 12 Jahren ging es dann zu Ende. So, aber Jesus wird wirklich 1000 Jahre regieren. Das ist ermutigend. Und ich sage immer wieder, ich spreche auch manchmal mit meinen Arbeitskollegen, die machen immer Verbesserungsvorschläge. Ja, im Betrieb könnte man das noch verbessern und das noch verbessern. Und meistens sind die Probleme Charakterprobleme. Die Leute haben sich selbst nicht im Griff und die arbeiten eben so, wie sie halt sind. Und dann sage ich manchmal, das, was du dir wünschst, es kommt. Im tausendjährigen Reich, da wird es eine Situation der Gerechtigkeit geben. Da werden alle total gerecht behandelt. Ist doch toll, oder? Wir wollen alle gerecht behandelt werden. Wir wollen einen gerechten Lohn, wir wollen gerecht behandelt werden, keiner will benachteiligt werden und. Geschieht alles im tausendjährigen Reich. Im Moment nicht. Wir werden es nicht hinbekommen. Wir sind nicht Messias. Und alle, die kommen und sagen, ich bin's, ich bin die Lichtgestalt, wählt mich, gebt mir die Macht, ich werde eure Wünsche erfüllen. Das sind alles falsche Propheten. Denn kein Mensch kann diese Welt retten und verändern, dass Gerechtigkeit herrscht. Nur Jesus. Aber ich sage euch, ich habe mich neulich beschäftigt, die Welt ist reif für falsche Messiasse und falsche Christusse. Die Welt ist reif, da sind wir dran. Wenn einer als Lichtgestalt erscheint, dann jubeln sie. Ja, der ist es. Den müssen wir an die Macht lassen. Der macht's, der richtet's für uns. Der rettet uns. Ich würde vorschlagen, wir sollten nicht auf Menschen vertrauen. Wir sollten unsere Knie beugen. Genauso die Verantwortung haben, sollten anfangen zu beten, dass Gott uns Weisheit schenkt. Wir alle. Einer kann's nicht richten. Sondern alle, die Herzen der Menschen müssen sich verändern. Denn es verändern sich auch Situationen. So. Man könnte noch viel sagen. Ich will da einfach fast zum Schluss kommen. Jesus sagt, seid wachsam, Vers 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Wacht. Ihr wisst es nicht. Auch die Gläubigen, auch wir wissen es nicht. Und das müssen wir einfach akzeptieren und stehen lassen. Keiner weiß es. Wacht, das Wort wachsam sein, bedeutet im Griechischen Gregoreo. Also wenn jemand Gregor heißt, dann denkt dann Wachsamkeit. Also das, ich denke, das kommt von... Der Name kommt von daher, griechisch Gregoreo, Wachsamkeit. Und dieses Wort wachsam sein, seid also wachsam, das steht im Imperativ Präsens. Imperativ ist die Befehlsform. Jesus befiehlt seinen Nachfolgern, wachsam zu sein. Imperativ, wer mit Sprache Ahnung hat, Imperativ ist ein Befehl. Wachsam sein. Wir sind uns ist befohlen, nicht von Paulus oder Petrus, sondern von Christus Jesus selbst wachsam zu sein. Was bedeutet eigentlich, dass es sich um ein kontinuierliches Tun in der Gegenwart handelt? Also immer wachsam sein. Wir müssen aufpassen. Warum? Der Teufel, unser Widersacher, schläft auch nicht. Der weiß ja, dass er noch wenig Zeit hat. Und er wird aus dem Himmel rausgeschmissen auf die Erde und er wird in den Luft herrschen. Und er wird umso mehr toben, je weniger Zeit das er hat, umso mehr Menschen mit sich in den Abgrund zu reißen, in die Hölle zu bringen. Das ist sein Ziel. Er ist ein Mörder von Anfang an. Er ist ein Lügner, der die Leute belügt, der sie in falscher Sicherheit wiegt, damit sie ja nicht auf die Idee kommen, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Das ist der Teufel. Und die, die er nicht einlullen kann, die betäubt er. Habt ihr das auch schon begriffen? Menschen betäuben sich. Am Wochenende, Berlin ist eine richtige Drogenstadt geworden. Da gibt es Ecken, wo die Drogenhändler ihr Unwesen treiben. Aber nicht nur Berlin, auch München und so weiter. Die Leute schießen sich ab, damit sie mal, ja, früher haben das die Männer mit Alkohol gemacht, heute machen es die Jungen mit Partydrogen, Ecstasy und wie das Zeug alles heißt. Und die Frage ist manchmal, ob nicht Fernsehkonsum auch als Droge wirkt, dass wir einfach mal abschalten können. Und was man sonst noch alles als eine Droge benutzen kann, um einfach das Gedankenkarussell mal zu bremsen. Ich hätte auch einen Vorschlag. Schaut doch mal ins Wort Gottes und versucht es zu verstehen, drüber zu beten. Da kannst du vielleicht auch runterkommen. Gut, also seid wachsam, sagt Jesus in Vers 42. Das heißt, wir müssen immer im gegenwärtigen Augenblick und von nun an bereit sein, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass der Herr jeden Augenblick zurückkommen kann. In Vers 43 gibt er ein letztes Beispiel. Da es aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb komme, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen werde. Hier geht es nicht darum, dass Jesus mit einem Dieb verglichen wird. Das wäre die falsche Deutung. Sondern hier geht es darum, dass praktisch wie ein Dieb unvorhergesehen kommt. Also der Hausherr weiß nicht, wann der Dieb kommt. Diebe kamen damals nachts. Und damals waren die Häuser aus Lehm, die Wände nicht aus Beton oder Ziegel oder Stein, sondern die waren aus Lehm. Und wenn jemand einbrechen wollte, dann konnte er so eine Lehmwand durchgraben, durch abkratzen und irgendwo dann schon ein Loch reinmachen. So, und wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb auftaucht, würde er natürlich wachen. Aber das Problem ist, du kannst eine Woche lang wachen, da kommt er nicht, irgendwann wirst du müde. Du weißt es nie. Das ist eine riesen Herausforderung, wachsam zu sein. Aber genau das ist das Bild, das Jesus verwendet. So, der Vergleichspunkt ist das Kommen Jesu in einer unbekannten Zeit. So unerwartet wird die geschehen, wie das Kommen eines Diebes, der in ein Haus einbruch. So, Jesu treue Nachfolger müssen jederzeit auf die Rückkehr des Herrn vorbereitet sein. Also das ist nicht gerade so ohne, sondern das ist schon so eine Sache mit der Wachsamkeit. Es gibt auch da keine Abkürzung, es gibt keine Alarmanlage dafür. Da gibt es nur eins, Konzentration und nüchterne Wachsamkeit. Vers 44 heißt es, deshalb seid auch ihr bereit. Also, wacht also, seid bereit. Jesus sagt dreimal Dinge, die uns warnen. In den Tagen Noahs, sie erkannten praktisch das Risiko nicht. Die haben dahin vegetiert, die haben sie um ihren Alltagskram gekümmert. Sie haben das nicht registriert, diese Warnung des Bootbaus und der Predigt Noahs. Sie erkannten es nicht. Sie haben es verpennt. Richtig, das ernst zu nehmen, richtig zu reagieren. Dann sagt Jesus, seid wachsam. Vers 42. Und in Vers 44 nochmal. Deshalb seid bereit. Denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Also alle werden überrascht sein. Alle werden erstaunt sein. Und für alle wird es unerwartet sein. Auch für die Nachfolge Jesu. Und da gibt es gibt nur eine Lösung für dieses Problem. Und dann bin ich beim Schluss. Die Frage ist, sind wir zubereitet für die Wiederkunft Jesu? Das ist die Frage. Zubereitet. Die Frage ist, es wird gefragt, wann geschieht die Wiederkunft? Aber diese Frage, wann geschieht die Wiederkunft, die darf nicht, die kann gar nicht beantwortet werden. Denn Gott will gar nicht, dass sie beantwortet wird. Sondern Gott will, dass wir uns bewusst sind, wir können uns nicht erlauben, in einer unvorbereiteten Herzenshaltung und in einem unvorbereiteten Zustand uns zu befinden, weil der Herr jeden Augenblick kommen könnte. Das ist die Herausforderung. Also wir können nicht sagen, ja, also die Sünde ist eigentlich schon verlockend. Und die Ungläubigen, die gönnen sich so manches. Ich könnte ja auch mal das probieren mit den, ja, da gibt es ja so Verlockungen. Und ihr wisst ja, also ich bin jetzt noch im besten Alter oder im jungen Alter, bis ich sterbe, ja, ich kann dann immer mich noch bekehren und wieder Buße tun und solche Dinge. So eine Motivation funktioniert nicht. Das geht nicht. Das will Gott nicht, deshalb, er lässt es nicht zu, dass wir wissen. Es gibt keine Berechnung. Und wenn dir jemand sagt, ich habe es berechnet, dann kannst du davon ausgehen mit 99%iger Sicherheit, dass das ein Irrtum ist und eine falsche Lehre. So, nochmals. Die Frage ist, sind wir zu bereit für Jesu Wiederkunft? Sind wir beständig in einer wachsamen Erwartung? Das ist die einzigste Möglichkeit. Am Herrn zu sein. Uns nicht zu leisten, in Sünde zu leben. Das heißt nicht, dass wenn uns was rausgerutscht ist und wir sagen, Herr, es tut mir leid. Oder wenn wir uns nicht unter Kontrolle hatten, wir tun Buße. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, wir dürfen uns nicht leisten, dass wir willentlich sündigen und in dieser Sünde bleiben. Und zwar längere Zeit oder lange Zeit. Und nicht aufräumen, nicht klar Tisch machen. Das können wir uns nicht leisten. Da könnte uns die Wiederkunft kalt erwischen. Und wenn es die Wiederkunft nicht ist, könnte uns auch ein Unfall erwischen. Das ist genau gleich wie die Wiederkunft. Unversöhnt mit dem Herrn in die Ewigkeit zu gehen, das wünsche ich niemand. Damit wäre ich auch schon am Ende dieser Botschaft. Ich glaube, unsere Generation nimmt die Dinge mit dem Glauben zu oberflächlich. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, wird an Fasching gesungen. Das ist ein Irrtum, das ist eine Lüge des Teufels. Die Leute werden angelogen. Und Leute, die ihr Leben fast nie in der Kirche von innen gesehen haben, außer als touristische Attraktion, denen wird nachgesagt, unser Bruder, unsere Schwester geht jetzt heim in die Ewigkeit. Das ist eine Lüge. Das ist eine glatte Lüge. Das Wort Gottes sagt etwas ganz anderes. Und es wird nicht klar unserem Volk verkündigt. Es darf ja niemand nervös werden oder unruhig. Wir sind alle schön. In unserer Gesellschaft heute, und ich bin gleich am Schluss, wird sogar in den Medien schon gesagt, dass man öffentlich nicht mehr die Wahrheit sagen darf. Die Leute, die Bescheid wissen, sagen es nur noch in internen Zirkeln, was sie wirklich denken. Ansonsten in der Öffentlichkeit sagt man nur noch, was angebracht ist und kein Ärger macht. Soweit sind wir. Vor Jahrzehnten hat man uns das Wort, den Mund verboten. Heute verbieten sich die Leute selber die Wahrheit zu sagen, weil sie keinen Ärger wollen. Wo sind wir und wo werden wir hinkommen? Das ist die große Frage. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn noch mich. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn man aber nicht mehr den Mut hat, die Wahrheit zu sagen, wer soll dann frei werden? Das ist die große Frage. Und das ist unsere Herausforderung als Christen. Wir sollten wenigstens im privaten Zwiegespräch mit denen, die wir erreichen, am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo auch immer, in der Nachbarschaft, sofern der Herr uns die Gelegenheit schenkt und den Mut und die Situation vorbereitet, die Wahrheit sagen, dass wir es wenigstens, denn wenn wir es nicht tun, dann ist es auch uns zum Gericht, zum Nachteil. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Herr, dein Wort ist immer noch unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Und Herr Jesus, ja, wir leben in dieser Welt. Ja, wir müssen uns hier in dieser Welt behaupten. Wir müssen unseren Alltag bestreiten. Aber Herr, unsere Zukunft liegt in der Ewigkeit, liegt bei dir in der Herrlichkeit. Ja, und wir sind ja sowieso nur auf der Durchreise. Herr, du sagst, wir sind nur Gast auf Erden. Unsere Heimat ist dort in der Höhe, bei dir. Aber Herr, manchmal ist es ein Problem einfach, auch die Dinge der Ewigkeit zu bedenken, klar Schiff zu machen, mit dir in Ordnung zu sein. Herr, hilf uns, schenk uns Gnade, dass wir allzeit bereit sind, dass du, wenn du wiederkommst, uns mitnehmen kannst. Herr, wir beten auch, Maranatha, Herr Jesus, komme bald. Komme bald. Komme bald. Amen. Wer möchte noch beten?